Berufsabschluss machen. Dann habe ich Buchhändler gelernt und habe das auch abgeschlossen und habe dann sehr lange als Buchhändler gearbeitet. Und irgendein Freund hat dann gesagt, okay, also was bringt das Arbeiten, werde doch Künstler, gehe an die Akademie. Das hat mich irgendwie überzeugt. Und nachdem ich das ja, sehr intensiv eigentlich betrieben habe, aber mehr für mich, habe ich mich tatsächlich an der Akademie hier beworben und wurde zu meiner eigenen Überraschung tatsächlich genommen. Und habe also dann als Altstudent sozusagen mit 27 dann das Studium hier durchgezogen. Das Studium war auch nicht ganz so geradlinig, weil ich mich mit dem Professor nicht so gut verstanden habe und wir sehr große Autoritätsschwierigkeiten zueinander hatten. Und ich hatte mit Malerei angefangen und habe dann festgestellt, das ist nicht die richtige Form, in der ich mich ausdrücken kann. Man musste abzeichnen und so weiter. Und das war alles ein bisschen unbefriedigend und habe dann angefangen mit der Fotografie. Und seitdem arbeite ich mit der Fotografie. Ich habe dann auch ein Heft da, was ich Ihnen dann auch mal durchgehen lassen kann oder Sie sich hinterher noch anschauen, dass Sie dann wissen, was für Fotografie. Es geht also nicht hier um Fotografie im dokumentierenden Stil oder journalistischen oder im kommerziellen, sondern es geht um Gegenstände aus meinem Alltag oder aus jedermanns Alltag, die ich durch verschiedene ja, Hinterfragungsformen, sprich nicht mit digital, sondern mit analog, fotografiere, so dass ich versuche, einen Tisch oder sonst was, also lauter Banalitäten im Endeffekt, hier tatsächlich neu zu formulieren und in einen neuen formalen Kontext zu bringen, sodass neue Lebenswelten eigentlich entstehen oder ganz eigene Formen entstehen. Ja, das mache ich also zurzeit und stelle viel aus. Und irgendwie war schon am Anfang, als ich also auf der Schule war, das Engagement, mich für sozial Schwache einzusetzen oder für Ungerechtigkeiten mich zu wehren. Und das ist eigentlich geblieben. Und auch während der Akademiezeit habe ich dann also auch sehr viel mich mit den Situationen von anderen beschäftigt. Und dann kam das dann zwangsläufig, dass ich, als ich fertig studiert hatte, auch versucht habe, hier in Kreise reinzukommen, weil man es auch natürlich auch von außen ja wahrgenommen hatte, dass ich mich da immer wieder ein bisschen einbringe, so dass ich in den Berufsverband Bildender Künstler eingetreten bin. Und zwar deswegen war eine Herausforderung, weil in diesem Berufsverband Bildender Künstler zum Beispiel Fotografie nie aufgenommen wurde. Und das war sozusagen auch so eine Pioniersituation. Der Berufsverband Bildender Künstler ist eine Interessenvertretung für die bildenden Künstler. Und man hat bildende Kunst eigentlich immer sehr traditionell, immer bloß verstanden, sprich also Malerei und Skulptur. Und das fand ich sehr einseitig, denn die bildende Kunst besteht nun mal aus sehr, sehr vielen verschiedenen Formen, Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und das nur auf die Malerei oder auf die Skulptur zu beziehen, wäre etwas blind. Denn wir haben die neuen Medien, wir haben die Rauminstallationen und so weiter, also die verschiedensten Ausdrucksformen. Und ich habe nie verstanden, warum das mit bildender Kunst nichts zu tun hat, sondern nur die klassischen abrufbaren Dinge. Und da gab es auch heftige Streits und viele ältere Kollegen haben es immer noch nicht begriffen, dass tatsächlich Kunst aus vielen Elementen besteht. Und die Freiheit, um die es ja auch geht und die immer sehr gerne formuliert wird im Zusammenhang mit Künstlern, besteht auch darin, dass ich dem anderen seinen Raum und seine Möglichkeiten der Ausdrucksmöglichkeiten belasse und mich auch vielleicht dafür interessiere und wenn es hochkommt, auch sogar mich mit dem unterhalte. Und ja, das war also so der Einstieg in den Berufsverband Bildender Künstler. Und ich hatte dann am Anfang gleich eine Fotoausstellung in der Galerie der Künstler. Ich weiß nicht, wie weit Sie die kennen. Das ist eine ganz große Galerie, beziehungsweise die schönste Galerie von München in der Maximilianstraße im Haus des Völkerkundemuseums, linker Trakt. Und ich glaube, es würde sich lohnen, da mal reinzuschauen. Ich werde dann noch auf die Galerie auch kurz zurückkommen. Ja, und damit fing eigentlich mein Engagement an, dass ich in der Ausstellungskommission tätig war, also mit entschieden habe, welche Ausstellungsprogramme in diesem Berufsverband durchgeführt wurden. Und nach 3 Jahren bin ich in den Vorstand gewählt worden. Und damit bin ich dann eigentlich mit etwas konfrontiert worden, was mir vollkommen neu war. Bis dahin habe ich mich immer sehr persönlich gegen alles zur Wehr gesetzt. Und da konnte ich auch mal zum Bürgermeister sagen, dass er ein Arschloch ist. Was dann irgendwie nicht mehr ging. Weil.
Naja. So halt.
Und zwar aufgrund dessen, weil ich ja jetzt nicht mehr mich alleine vertreten habe, sondern ich habe ja eine Künstlerschaft vertreten. Und in München sind es immerhin über 1000 Künstler, die in dem Berufsverband Bildender Künstler zusammengeschlossen sind. Und dieser Berufsverband versucht hier Schnittstelle für die Künstlerschaft zu sein, zu den Politikern, zu Museen, zu Galerien und auch Kunstinteressierten. Also der Balanceakt, hier sich auf einmal mit Politikern zu unterhalten, ist sehr groß, weil sie eine andere Sprache haben als wir. Und die Sprache ist auf sehr viel Unverbindlichkeit ausgerichtet. Und das ist dann irgendwie, hat man das Gefühl, man ist in einer Gummizelle und läuft permanent irgendwo gegen irgendetwas. Die Wand ist da, aber sie gibt nach und die Wand bleibt weiterhin da und man hat nichts erreicht, so ungefähr. Da habe ich kennengelernt, dass es alle also sehr, sehr lange Wege sind. Man auch das Aussitzen lernen muss, was Beamte oder Politiker sehr gerne haben, dass man eigentlich nicht weiterkommt. Und die Themen irgendwann, wenn man keine Lust mehr hat und auf das warten sie natürlich, dass die dann im Sande verlaufen und nicht mehr aufgenommen werden. Und ich habe es halt umgekehrt, das Ausharren gelernt oder praktiziert, dass ich sozusagen auch ausgeharrt habe und immer wieder mit den gleichen Themen gekommen bin. Was manchen dann natürlich sehr lästig war und dadurch hat man auch immer wieder Erfolg gehabt und inzwischen haben wir, glaube ich, eine Position in München in der Kulturpolitik, dass man den Berufsverband ernst nimmt, auch mit den Dingen, die er vertritt. Das ist nicht jetzt bloß in München, ich merke es auch, weil ich inzwischen auch Landesverbandsvorsitzender bin, wenn Dinge im Kunst und Bau oder sonst wie auftauchen, Unregelmäßigkeiten und dort vorstellig werde oder Brief schreibe, dass dann auf einmal das anders kontrolliert wird. Also von dem her haben wir tatsächlich etwas erreicht, dass unsere Position ernst genommen wird. Wir unterscheiden uns ein bisschen zu denen, was Gewerkschaft ist. Also es gibt ja auch die Gewerkschaft IG Medien oder die jetzt inzwischen bei Verdi eingegangen ist, wo ich nicht so ein großer Freund bin, weil ich bin jetzt nicht Funktionär, sondern ich bleibe weiterhin Künstler und arbeite für Künstler und das ist eigentlich auch der Grundsatz, der diese Interessenvertretung prägt, dass wir eben als Künstler die Positionen der Künstler kennen und hier natürlich auch anders transportieren können, als wenn ich jetzt ein reiner Funktionär wäre, der hier dann sozusagen abgekoppelt von den Künstlern hier nur reiner Funktionsträger wäre. Natürlich sagt man oftmals, dass man dann vielleicht die Sachkenntnisse oder sonst was nicht hat, aber ich glaube, das leisten wir trotzdem, weil es für mich eine Grundbedingung gibt, genauso viel zu können, wie der, mit dem ich rede und eben auch dann inzwischen begriffen habe, eben wie Politiker reden und das eben auch inzwischen doch einigermaßen beherrsche und Funktionäre sind auch nicht unbedingt so oftmals fachkompetent, dass sie das dementsprechend vertreten können. Ja, München, bei dem Punkt Schnitt, oder? Wären wir, deswegen würde ich gerne einen kleinen Schnitt machen.
Mit einem Münchner Stück.
Sie müssen sich vorstellen, ich bin jetzt der Regen.
Der Münchner Komponist Wilfried Hiller hat eine Melodie im Regen gespielt. Ich bin die Melodie, Klaus ist der Regen.
Mm-hmm. Kommen wir jetzt zu dem Münchner Block. Ich selber habe ja noch, oder ich durfte, muss man fast schon sagen, drei Kulturreferenten der Landeshauptstadt München miterleben. Der erste war Siegfried Hummel. Als der ging, dachte man, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Dann kam Julian Niederrümelin, der den Spitznamen Julian Nida trug. Und seit 2001 ist eine Kulturreferentin da, Professor Lydia Hartl. Aber da kann vielleicht der Klaus speziell darauf eingehen. Hat sich auch schon einen Namen gemacht in den Zeitungen, die Dame. Und die Frage ist natürlich, inwieweit eine Stadt Kulturförderung betreiben kann, inwieweit kann sie sich auch in die Auswahl einmischen, welche Künstler gefördert werden, also was ist überhaupt möglich. Das ist ja vorwiegend immer auf Preisvergabe, auf Atelierförderung, auf Ausstellungsmöglichkeiten eigentlich beschränkt und das ist auch gut so. Bloß mittlerweile, was ich jetzt halt noch so mitkriege aus der Entfernung, ist, die Abteilung Bildende Kunst, die gibt es fast nicht mehr oder nur noch rudimentär. Also die hat sich so ziemlich aufgelöst, wie so alles in diesem Referat. Und die Frage ist natürlich, wie da die Verzahnung läuft. Also wie kommst du damit zurecht, was von der Stadt dir dann noch angeboten wird oder was du der Stadt dann anbieten musst? So muss man ja fast schon.
Ja, eigentlich, wir bieten alles an. Also unsere Zusammenarbeit, wir bieten die Qualität der hier studierenden Künstler und Künstlerinnen an. Es ist eigentlich eine sehr gut strukturierte Kunstszene da und war es auch wenn sie manchmal ein bisschen träge ist und manche Dinge einfach nicht so Power haben oder nicht diese Esprit, was man dann in anderen Städten kennenlernte, wie Köln oder Düsseldorf. Natürlich wechselt das auch immer wieder von Stadt zu Stadt oder wie jetzt auch Berlin. Also man braucht sich nicht der Illusion hingeben und irgendwelche Wahnsinnsdiskussionen permanent anzetteln mit Standortfrage. München wird immer eine träge Stadt sein. Das ist, weil die Bewohner träge sind, die Weißwurst ist näher und wie man sie isst, ist wichtiger als ein Bild zu verstehen oder eben auch das Erscheinungsbild, das kriegt man nicht raus, da kann man anstellen, was man will. Es wird zwar ein Event wahrgenommen oder es wird auch wahrgenommen, dass wir wirklich sehr viel Kultur haben, sehr viele Möglichkeiten, angefangen vom Theater bis zur Musik, die natürlich sehr, also sogar primär den großen Stellenwert innerhalb des internationalen Präsenz hat. Aber wir haben eben auch sehr, sehr gute bildende Künstler und von dem her sind wir eigentlich sehr gut strukturiert. Ich habe ja vorhin gerade gehört, dass dieser Abend im Kabarett-Teil angekündigt war und teilweise kommt es einem manchmal so ein bisschen vor und wir haben ja auch einen Kulturbürgermeister, der sehr gerne Kabarett macht. Und ab und zu habe ich auch das Gefühl, dass er dabei gerne die zeitgenössische Kunst, wie so üblich Stammtischleute das machen, dass man zeitgenössische Positionen dann auch mit gerne ins Kabarettistische dann rüberholt. Ich glaube, er hat sich sehr geärgert, als ich das mal gesagt habe oder geschrieben wurde. Naja, gut. Die Situation ist tatsächlich eigentlich auch nicht nur von der Künstlerschaft, sondern wir sind ja Akademiestadt wie Nürnberg und haben inzwischen dadurch, dass die Akademie umstrukturiert wurde, also Neuberufungen waren, als ich studiert habe, war das wirklich, also von dem her ein total träger Haufen. Ich hatte einen furchtbar schlechten Professor und es aber jetzt auszuführen würde zu weit gehen. Jedenfalls sind jetzt doch die aus dem internationalen Querschnitt gesehen wirklich gute Professoren an der Akademie. Das alte Leiden, dass die oftmals nicht in die Klasse kommen und so weiter, das wird man nicht ändern können. Und sind aber dadurch auch sehr viele gute Abgänger in der Akademie entstanden. Und wir haben jetzt in München eine Struktur der Münchner Gruppen, die sehr träge und sehr inaktiv ist. Die machen immer die große Kunstausstellung, die jedes Jahr immer wieder seit Jahrzehnten so ungefähr schlecht beschrieben wird und auch entsprechend schlecht ist. Aber wenn man nicht dabei ist, fragt jeder, warum bist du eigentlich nicht dabei? Und jeder weiß, dass es eigentlich kein Weg ist, aber es ist ein Angebot oder war früher ein Angebot für Künstler, hier tatsächlich gekauft werden zu können, also einen öffentlichen Raum zu haben, wo er sich darstellen kann. Denn Ausstellungsmöglichkeiten sind sehr gering, wir haben sehr gute Galerien, aber da findet man sehr wenig Münchner Künstler und die anderen unter ferner liefen, weil das ist jedermanns Sache, ob er reingeht oder nicht, aber jedenfalls bei den Top-Galerien haben es die Künstler sehr schwer. Und auf der einen Seite kann man sagen, es ist wichtig für die Künstlerschaft hier, das ist auch ein bisschen meine These, sollen froh sein, dass sie das Angebot haben. Sie müssen halt auch selber schauen, dass sie nach draußen gehen und sich selber dort präsent machen und auch in die anderen Städte gehen und nicht jetzt glauben, dass hier das große Heil in München ist. Also da ist auch natürlich von der Künstlerschaft einiges zu lernen, was sie oftmals der Stadt vorwerfen, was aber nicht ganz berechtigt ist. Dann haben wir die Lothringer Straße und da wären wir dann schon bei der Frau Hartl. Mit Hummel war es ganz gut zusammenzuarbeiten, wenn man begriffen hat, dass er ausschließlich auf Literatur fixiert war und dass er gerne Fußball gespielt hat und das auch selber praktiziert hat. Und wenn man also selber Fußball spielen konnte, dann hat man natürlich gute Chancen gehabt, nachdem ich das nicht konnte. Er hat aber zumindest den Berufsverband immer akzeptiert, weil er aus dem Saarland kam und dort hat er gerne große Stellen.
Muss man aber sagen, er war da im Saarland Sportreferent und hat alles, was er da erlernt hat oder mitgenommen hat, hat er versucht, auf die Kunst in München zu transferieren, was manchmal sehr anstrengend war, aber immerhin, man konnte seine Sachen durchziehen.
Also er hatte ja durch sein Verhalten die Illusion, die ging immer schief, dass er Sponsoren finden kann und so weiter. Wahrscheinlich, weil seine Vokabeln doch mehr aus dem Sportbereich kamen als aus dem Kulturbereich. Und diese einseitig bei den Kulturreferenten ist natürlich sehr hinderlich. Dann freuen sich zwar die einen, aber die anderen haben es dann unheimlich schwer. Und das war auch die Einseitigkeit, war ein bisschen auch beim Julian Niederrümelin da, wobei er tatsächlich es geschafft hat, hier die Kunst im öffentlichen Raum zu favorisieren. Wir haben ja eine Kunstkommission, die sich für Kunst und Bauen einsetzt, dass also bei öffentlichen Bauten, Kindergärten, Schulen und so weiter Künstler die Möglichkeit haben, hier Arbeiten zu realisieren und eben Kunst in den öffentlichen Raum bringen. Und der ist ein Stückchen weitergegangen und hat dann hier noch 1% freimachen können aus den nicht ausgegebenen Baumitteln, die dann für Kunst im öffentlichen Raum waren. Das war doch ziemlich viel Geld, aber es war nicht der Fall, weil er jetzt nicht da war, sondern weil er woanders auch sein wollte. Das war dann eben in Berlin als Kultusminister. Und dann war er Mitte seiner Amtszeit weg und dieses Projekt lag nun mal da für die Nachfolgerin, die damals noch nicht sicher war, ob es Folgerin oder Folger ist. Und es war dann favorisiert und gewählt worden, die Frau Hartl. Und sie kommt eigentlich aus dem Kommunikationsbereich, Musikbereich und aus dem Medizinbereich. Und bildende Kunst ist eigentlich ein Bereich, mit dem sie überhaupt nichts anfangen kann. Und kannte sich auch mit dem mit Kunst im öffentlichen Raum überhaupt nicht aus. Und weil sie das nicht zugeben wollte, hat sie halt dann so 1,5 Jahre vor sich hingewurschtelt und die ganzen Anfragen von der, dass die Vorlagen doch kommen sollten. Es standen immerhin 1,2 Millionen Euro zur Verfügung, die für dieses Projekt eingebracht werden konnten. Es sollte ein Pilotprojekt sein. Wir haben viele Pilotprojekte in München, die alle daran scheitern, dass sie Pilotprojekte sind, also dass sie halt meistens den ersten Sprung nicht überleben und dann irgendwo verschwinden. Und das war eben auch die gleiche Sache. Und es lief leider alles in einer Richtung, wo man sagt, also da geht eigentlich die Kultur kaputt. Es wurde in der Zeitung geschrieben und sie hat aber nicht begriffen, dass es eigentlich ihre Fehler sind und dass sie keine Leistung bringt und dass jeder eigentlich von ihr erwartet hier, dass sie endlich mal wirklich Kultur oder Kulturpolitik in diese Stadt bringt und auch mit den vorhandenen Institutionen, die ja da sind und der das Fach- und Sachwissen haben, sich an einen runden Tisch setzt, um das gemeinsam durchzubringen. Das hat sie nie gemacht bei Hummel, so negativ man über ihn reden mag, aber er hat die Hummelrunde gemacht. Mhm. Und das wurde zwar viel vor sich hingebrummt und auf Hummelflug geübt, aber es war zumindest ein Austausch von den durch die Stadt geförderten Institutionen da. Man hat also Informationen bekommen, mit denen man wieder weiterarbeiten konnte. Und Information ist nun mal das Wesentliche, um Kultur am Leben halten zu können, um auch damit arbeiten zu können. Und das war gegeben, es war auch beim Julian, also beim Niederrümelin, der Fall. Bei ihr wurde das einfach nicht mehr gemacht. Sie will einfach keine Leute, die hier Bescheid wissen. Sie will das Gesamtwissen haben. Da wären wir bei diesem entscheidenden Punkt, warum es eine sehr desaströse Situation ist, die wir jetzt momentan in München im Kulturreferat haben. Denn es ist nicht jetzt bloß, dass die Institutionen, die normalerweise mit so einem Kulturreferat zusammenarbeiten, nicht informiert sind oder nicht dazu hinzugezogen werden, sondern es ist eben auch das Kulturreferat selber. Es war ein Kulturdirektor da, der sich sehr gut im Kunst im öffentlichen Raum auskannte. Gut, man wirft ihm vor, dass er ein bisschen spekulativ und ein bisschen manipulierend dann immer das ein bisschen gehandelt hat. Das ist dann die Meinung der Künstlerschaft. Aber wir haben immer kleine Kunstkreise, die von dem einen oder anderen bevorzugt werden. Das wird man nie verhindern können. Und die eine Künstlergruppe wird auf die andere sauer sein oder neidisch sein, gehört auch mit zum Künstlersein. Und den hat sie vollkommen ignoriert in seiner Sachkompetenz. Und das kann sich für meine Begriffe ein Kulturreferent oder eine Kulturreferentin einfach nicht leisten. Der Mann war versiert und hatte auch die formalen Geschichten, wie man das eigentlich auch als Sachverwalter dann beherrscht. Und sie hatte einfach kein Interesse an dem, genauso wie sie kein Interesse an dem Kunstforum, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in der Maximilianstraße wahrscheinlich nicht, weil die meisten gehen ungern runter, weil sie sagen, da ist es dreckig oder es zieht oder sonst was. Es war ein Ort, wo 25 Jahre lang eigentlich sehr gute Kunst gezeigt wurde, wo auch damals der Beuys gezeigt wurde als erstes, Zeige deine Wunden, und viele andere gute Künstler haben dort die erste Ausstellungsmöglichkeit gehabt. Und so sollte es eigentlich weiter sein, und das ist einfach nur noch ungeliebt vor sich hin gedümpelt.
Ich möchte es nur genauer sagen, wo das ist. Das ist die Kreuzung Altstadtring Maximilianstraße, das ist eigentlich Fußgängerunterführung. Ja. Und das ist wirklich mittlerweile toll aufgezogen.
Und da passiert eben fast überhaupt nichts. Wir haben es immer wieder reklamiert. Und das sind diese Aktivitäten, die man einbringt und wo man das Gefühl hat, man scheitert ununterbrochen. Es wird also immer wieder vorgekramt, und auf der einen Seite kann man sich nicht entscheiden, will man es behalten, und auf der anderen Seite will man nicht unbedingt einen Strich machen, weil dann eventuell dann die Künstler dann doch, oder man steht in der Zeitung, wobei ich bei Frau Hartl das Gefühl habe, dass es ziemlich gleichgültig ist, was in der Zeitung drin steht, denn sie hat ja auch Trotzdem sie Kulturreferentin hier war und gerade erst 2 Jahre da, hatte sie sich ja dann schon für eine Professur in Linz beworben. Und das ist aber auf einer heimlichen Ebene passiert, das wusste keiner, nur die Zeitung oder der Kurt Eder hat es damals eruiert und in die Zeitung gebracht und ja, und was ist passiert? Gar nichts. Und das ist natürlich eine Situation, wo wir hilflos werden. Ich habe mich mehrmals beim Bürgermeister beschwert und nachdem aber Frau Hartl, und das sind keine unbekannten Dinge, weil sie auch in der Zeitung gestanden haben, eben die Freundin von Frau Hartl ist und von Frau Ude, von der Welser Ude, also unsere First Lady, als bisschen auch als Fotografin bekannt.
Für Katzen und Teddybären.
Und solche Dinge und naja, und das ist natürlich keine schöne Situation, wenn man das so öffentlich nachvollziehen kann. Und wie gesagt, ich habe mit Ude drüber gesprochen und gesagt, dass das so nicht geht, dass man da hier diese Vermischung und dass eben auch normalerweise in der Wirtschaft wird so ein Mensch einfach abgemahnt. Und ja, das würde nicht gehen und die Versetzungen gehen auch nicht. Ich kenne zwar aus dem Stadtbereich immer wieder, dass jemand versetzt wird, weil er unfähig ist, wie man das beim Herrn Walter sagen kann, der vom Lembachhaus ins Kulturreferat versetzt wurde und da vor sich hindümpelt und für die Ateliersituation zuständig ist, was natürlich ganz erschreckend ist, weil da passiert sehr wenig. Wenn was passiert, passiert es jetzt aufgrund dessen, weil die Frau Renner versucht hier das Thema wirklich immer wieder doch auch zu aktualisieren und weil wir permanent es auch selber von uns aus aktualisieren. Denn eine Stadt, in der es keine Ateliers gibt, die der Arbeitsmöglichkeit für die Künstler ist, ist keine Kulturstadt. Und man kann dann noch so viele Kammerspiele haben und Opern oder sonst irgendwas. Wenn hier die Bedingungen, existenzielle Bedingungen für Künstler nicht gegeben sind, dann kann sich keine Künstlerschaft hier ansiedeln und kann oder bleibt hier, um dann wirklich in dieser Stadt zu arbeiten und diese Stadt zu befruchten mit ihren Ergebnissen. Manche wird zwar sagen, nein, das zeigt, verstehen wir sowieso nicht, ist ja gut, wenn sie nicht da sind, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen froh sein um jeden Künstler, den wir haben und der auch hier mit seiner Individualität das Wahrnehmen von Kunst möglich macht. Ja, und das ist eine desaströse Situation und wir wissen nicht, wie wir aus dieser rauskommen, denn diese Kunst im öffentlichen Raum, das war ja auch in der Zeitung, ist dann durch den, es wurden dann Entscheidungen gefällt, die ersten 6 Projekte sind, ohne dass man darüber nachgedacht hat, angenommen worden, was ja okay ist. Der Stadtrat soll sich ja nicht unbedingt einmischen, hier über Kunst zu entscheiden. Aber beim zweiten, bei der zweiten Staffel hat er eben dann gedacht, das muss er doch machen und hat alle 9 Projekte, die durch die Kommission entschieden waren, hat er einfach nicht genehmigt. Heißt, 9 Projekte sind einfach nicht realisiert worden und das Geld war da. Und dann hat man halt sich gedacht, naja, das Geld, da muss ja unbedingt jetzt doch weg, das kann man sich ja nicht nochmal leisten, dass wieder Geld verloren geht. Und dann hat man hat man gesagt, nein, das muss schon der Kultur, und da sind die Stadträte auch sehr stolz drauf, dass sie es der Kultur retten konnten und haben das dann für Ankäufe und solche Sachen dann genommen. Ich finde es trotzdem nicht legitim, weil diese Gelder immer noch einen anderen Titel hatten und nicht für Ankäufe waren, weil für Ankäufe muss extra Geld da sein. Und bloß weil die Stadt angeblich kein Geld mehr hat und das runtergefahren hat, dann kann man nicht sagen, dann nehme ich es halt aus einem anderen Topf. Oder es ist zur Musik einiges rübergekommen und das finde ich eine maßlose Unverschämtheit. Ich schätze sehr, dass Musik und alle anderen Bereiche gefördert werden. Das sind die Aufgaben einer Stadt. Aber das kann man nicht machen, weil dort einfach das versemmelt wird, dass man das dann auf andere Bereiche dann umverteilt. Also das ist eine Situation, wo wir auch selber nicht weiterkommen, wo wir trotz sehr großer Unterstützung hier das immer wieder vorgebracht haben. Aber das große Problem, was dadurch entstanden ist, ist eben auch, dass die Künstler keine Lust haben. keine Lust mehr haben, weil es ihnen bis da oben steht, weil nichts dabei rauskommt. Es wird immer wieder angesprochen, es wird diskutiert. Ich hatte eine große Diskussionsrunde bei uns in der Galerie der Künstler durchgeführt, wo ich auch die Frau Hartl eingeladen hatte, Armut oder Unfähigkeit. Und es waren über 200 Leute da zu dieser Diskussion, aber passiert ist trotzdem hinterher nichts. Dass von der Frau Hartl natürlich nichts passiert, ist klar, aber von der Künstlerschaft ist auch nichts passiert. Und das enttäuscht natürlich so ein bisschen, dass keine Agilität von der Künstlerschaft ausgeht, dass man nicht begreift, dass wir eigentlich, und das ist ja der Hintergrund, warum es auch diesen Interessenverband bildender Künstler gibt, dass wir über Solidarität eine Lobby aufbauen können, und an der bin ich die ganze Zeit am Arbeiten, dass wir eine Lobby haben, dass wir tatsächlich auf das Interesse des Publikums oder der Bevölkerung hinter uns haben, dass auch wenn nicht unbedingt alles gefällt, trotzdem hier ganz klar ist, Kultur brauchen wir. Und da würde ich mal kurz ein Musikstück.
Der Brasilianer Chico Melo hat das Stück geschrieben. Das heißt in seiner Indianersprache Atem.
Thank you.
Jetzt zu dem Bayern-Block, wobei ich mir es hier besonders schwierig vorstelle, mit den Politikern überhaupt irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und auch die Abhängigkeit vom Ministerium, das ist ja nochmal ganz anders. Die haben ja viel mehr jetzt mitzureden wie in der Stadtverwaltung. Aber Bayern hätte ja auch die Chance, dass die ja, also vier große Einrichtungen der Stadt betreiben. Es wären ja drei Pinakotheken da. Und das Haus der Kunst stünde ja eigentlich für die zeitgenössische Kunst zur Verfügung, wenn man es jetzt mal ganz platt erklären würde. Aber ich glaube, da gibt es nach wie vor keine Konzeption, was da eigentlich so richtig draus werden soll.
Ja, also es sind vier wichtige Häuser, und also für den bildenden Bereich. Und durch Vitali die Entscheidung, dass er das Haus der Kunst bekommt, die war sehr wichtig, und er hat sich bloß zum Schluss dann sehr, eigentlich immer mehr dem Traditionelleren verpflichtet gefühlt, sodass die zeitgenössische Kunst nicht ganz so präsent war. Das große Problem, ich weiß es jetzt nicht, ob es jetzt gelöst werden kann, was im Haus der Kunst war, ist, dass dort die drei Münchner Gruppen, die neue Gruppe Münchner Sezession und die neue Münchner dort sind und wie gesagt diese große Kunstausstellung machen. Das hat immer wieder zu großen Reibungen geführt. Vitali hat also versucht, diese Gruppen auch rauszubekommen. Es ist weiterhin sehr umstritten, ob das berechtigt ist, dass sie dort in diesen Räumen sind. Weil vielleicht tut sich das Problem selber lösen, indem sie sich selber ganz langsam auflösen, die Gruppen, und dass dies kein Thema mehr ist. Und die neue, die Pinakothek der Moderne, über die anderen brauchen wir gar nicht reden, die haben ihre Qualität und die Stimmen, die ist für mich einfach um 30 Jahre zu spät gekommen. Das ganze Brimborium, was drumherum ist, ist für meine Begriffe sehr übertrieben. So optimal ist sie für Ausstellungen nicht geeignet, sind kleine Räume, ist teilweise sehr beengend, und das, was dort präsentiert ist, sind halt Sammlungen. Man geht davon aus, dass hier eine Sammlung ergänzt wird, die eigentlich schon vor vielen Jahren hätte durchgeführt werden müssen. Das ist aber die Ankaufspolitik von demjenigen, der eben damals, das Steinkühler war das, der sehr viele Dinge auf eigene Verantwortung für sich gemacht hat. Das Ministerium hat das alles geduldet. Und man hat halt auf die Schnelle dann auch natürlich, um den Wahlerfolg auch bei der Künstlerschaft zu haben, hat man halt dann das dann schnell auf die Reihe gebracht, doch die Pinakothek der Moderne dann hier durchzuziehen. Und ist ja auch dann eröffnet worden, genau vor der Wahl. Und da konnte sich dann der Stoiber, der definitiv von Kunst, mit Kunst nichts am Hut hat, peinliche Eröffnungsreden bei der großen Kunstausstellung gehalten hat. Und auch bei der letzten, bei der Grundsteinlegung von der Akademie, die ja jetzt endlich erweitert wird, da hat er eine Rede gehalten, die war eine reine Wahlkampfrede. Sie war einfach unverschämt, und also wie gesagt, unser Ministerpräsident ist total unfähig, mit Kunst umzugehen. Weder im Musischen noch im Bildnerischen noch sonst wie. Er kann halt eigentlich bloß Gebirgsschütze sein. Und damit wären wir auch ein bisschen beim Problem. Wobei als Zehetmeier muss ich sagen, wir haben sehr guten Kontakt miteinander gehabt. Also es war nicht ganz so schwer, an die Minister zu kommen. Es ist erstmal eine sehr große Blockade, die natürlich dann schon ministerial geregelt ist, dass man also über Ministerialrat und dann kommt man vielleicht mal an den Ministerialdirigent oder an den Ministerialdirektor und dann kommt man vielleicht auch mal an Referenten und dann kommt man eventuell auch mal an Minister. Haben wir auch alles geschafft mit Zähigkeit, dass wir also dann wirklich auch hier ein guter Ansprechpartner waren. Und das Ministerium hat uns auch dann als Vertretung für die Künstlerschaft voll akzeptiert und hat auch versucht, einen Status zu schaffen, der zwar nicht in die Richtung ging, dass wir mehr Fördergelder bekamen. Dort, wo sie es mal gemacht haben, da haben sie uns ausgetrickst, weil sie das aus dem sowieso vorhandenen Topf deklariert haben, dass wir eine Förderung bekommen hätten. Und ist immerhin, dass wir auch die ganze Künstlerschaft in Bayern vertreten, das Verband selber 3000 und sind aber für alle Künstler, die hier leben und arbeiten, sind wir eigentlich zuständig, um existenzielle Fragen zu klären oder behilflich zu sein bei Atelierförderung. Wir haben also Atelierförderung beim Bayerischen Staat erreicht, dass also die Künstler hier einen Zuschuss für 3 Jahre bekommen, die sich bewerben können da. Und das ist dann auch durchgezogen worden. Wir haben erreicht, dass der Ehrensold für die älteren Kollegen erhalten blieb. Der sollte abgeschafft werden. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, also für die Künstler natürlich sehr wichtig. Wir können den Notankauf, das ist eine peinliche Bezeichnung, also wenn es einem Künstler sehr dreckig geht, haben wir die Möglichkeit, den vorzuschlagen und dann wird dann eventuell eine Arbeit angekauft und das heißt dann Notankauf. Ein Freund, den ich vorgeschlagen hatte, dem es wirklich sehr dreckig ging mit vielen Kindern und so weiter, der hat es abgelehnt, das zu beantragen, aufgrund dessen, weil es eben Notankauf war, der Meinung, und das finde ich natürlich schon eine Haltung, dass wenn Bilder angekauft werden von ihm, dann muss das aufgrund der Qualität sein und nicht, weil es eine Notsituation ist. Also da sieht man auch die Haltung der Künstler, die dann sich auch in anderen Sachen immer wieder mal widerspiegelt, dass sie auch sehr rigoros sein können und es manchmal auch sehr schwer ist, sie dann den Ministern oder den Verantwortlichen vorzuschlagen oder auch sich für sie einzusetzen. Wir haben aber immer noch Beschränkungen, die wir nicht geschafft haben, dass für Förderpreise, Staatsförderungspreise sich hier lebende Ausländer, auch wenn sie schon 20 Jahre hier leben und keinen deutschen Pass haben, nicht bewerben können, was in anderen Ländern der Fall ist. Das ist also immer noch nicht möglich. Wir haben es aber geschafft, dass Künstlergruppen sich vorschlagen können. Es waren früher immer nur Einzelförderung. Also es sind lauter so kleine Dinge, die natürlich jetzt sehr speziell sind, die die Künstlerschaft betreffen. Also die Möglichkeit, mit dem Ministerium zu arbeiten, ist da. Und da ist der große Vorteil, wenn man es tatsächlich geschafft hat, Ansprechpartner zu werden, dass man dann tatsächlich weitgehend immer auch als Ansprechpartner genommen wird. Was aber dann oftmals wieder negativ ist, wenn ich es dann sehe in den Bauämtern und so weiter, in den anderen ministeriellen Sachen, dass dann eben auch Traditionen gepflegt werden, dass man nur die eine noch nimmt und so weiter. Also dass Neuerungen oder Gedanken, die man so einbringt, sehr schwer umzusetzen sind. Man geht als Beamter immer einen ganz bekannten Weg und wir haben ja auch eine mit Förderung des Bayerischen Staats eine Künstlerdatei, elektronische Basis einrichten können, wo also Bauämter und so weiter hier internetmäßig sich informieren können. Das hat sich also immer noch nicht rumgesprochen, wobei ich es mehrmals schon in die Staatszeitung reingebracht habe und so weiter. Also die Neuerungen sind dort schwerer wahrzunehmen oder werden schwerer wahrgenommen als wiederum in der Stadt, wo die Stadträte doch lebendiger reagieren, das muss man ganz klar sagen. Also das Ministerium ist ein dröger und sehr komplexer Haufen und man hat es ja gesehen, der Professor bzw. der Rektor damals, Olaf Metzl, der von Berlin nach München kam, der hatte damals angefangen wegen dem mit der Renovierung der Akademie und dem Umbau und er war sehr keck in seiner Sprache und auch in seinen Bemerkungen. Das hat den Ministeriellen nicht annähernd gefallen. Daraufhin ist nichts mehr vorangegangen. Wenn er halt was sich beschwert hat, hat man gesagt, ja, okay, ist in Ordnung, ja, wir sind dran am Arbeiten und so weiter. Erst als unser Deutschherrnreiter Willekens, der neue Rektor, kam und pflegeleicht und mit allen möglichen verbandelt, Sixt und Porsche und so weiter, dann hier da war und da wurde dann grünes Licht gegeben und es wird jetzt gebaut. Da kann man natürlich sagen, und das ist die Fragestellung, wie soll man sich eben verhalten? Soll man sich dann so biegen, dass die Ministerien dann hier leichtes Spiel oder dass sie sich selber gebauchpinselt fühlen? Es ist ja auch so, wenn man etwas erreicht hat, dann kann man nicht sagen, das haben wir erreicht, sondern das hat dann der Ministerialrat erreicht oder sonst was. Im Endeffekt hat man sich daran gewöhnt, dass man sagt, mir ist es wurscht, Hauptsache es ist irgendwo gelaufen, die Sache, und dann kann er dann ruhig sich hinstellen und sagen, wir haben das gemacht. Also da sieht man, dass diese Bedeutungsebene, was wir machen und erreichen, dann immer das Ergebnis ist, was Sie erreicht haben. Auch wenn Sie nie auf die Idee gekommen sind, dass das und das geändert werden müsste. Ja, das wäre dann das, was noch vielleicht erwähnenswert ist und wichtig ist. Wir hatten versucht, einen bayerischen Kulturrat auf die Beine zu bringen. Everding hat es auch begrüßt. Und man dachte, das geht ganz einfach durch. Und dadurch, dass die Präsidentin dieses Bayerischen Kulturrates jemand war, den man im Ministerium nicht mochte, wurde das total blockiert. Goppel ist ja Präsident der Tonbläser und der hat dann über den Musikrat alles blockiert, beziehungsweise der Musikrat hat alles blockiert, wobei der wahnsinnig Gelder bekommt und fühlte sich einfach dann zurückgesetzt. Also wer ist der Bessere, wer ist der Wichtigere? Dein Musikrat? Nee. Achso, die Schmalzel. Wie heißt denn? Stampfel. Das war ein kleiner.
Schön wär's.
Nein, die ist nicht mehr da. Die haben die so ausgebremst. Die war von dem Deutschen Tonkünstlerverband und war auch irgendwo im Bundesbereich, aber sie war einfach von allen Herren, angefangen vom Zehetmeier bis zu runter, bei den Musikleuten einfach nicht gerne gesehen, weil man einfach ihr unterstellt hat, sie will nur das und das werden. Und da hat man dann diesen ganzen Kulturrat, der wichtig gewesen wäre, weil der Deutsche Kulturrat hat sich ja bewährt, dass er hier sich mit dem BWK auf Bundesebene eben für Mehrwertsteuer, für die KSK, für Künstlerhonorare und so weiter, alles, was ja auch für die Künstlerschaft wiederum wichtig ist, sehr wichtig eingesetzt, und das ist hier nicht möglich. Es war daran gedacht, dass man eine Vernetzung, die wichtig im künstlerischen Bereich ist, dass man mit Musikern, dass man mit Theaterleuten, Literaturleuten Informationen austauschen kann, eventuell für eine eigene Veranstaltung, weiß, aha, dort und dort sind die und die Musiker, die ich gerne nehmen würde oder die einem empfohlen werden können. Das ist also konnte so auf dieser Schiene nicht durchgezogen werden, weil es keine Gelder gab und es haben sich nur Kleingruppen da zusammengeschlossen, die alle auch kein Geld hatten. Und das ist natürlich das Problem unserer Kultursituation, dass wir alle kein Geld haben. Und es wird auch gesagt, es gibt kein Geld. Als Geld gab, war für die Kunst auch nicht viel übrig. Und insofern hat sich nicht viel geändert, außer dass man hier teilweise froh ist, dass man dieses Argument der Nichtgelder verwenden kann, weil man dann indirekt natürlich auch Zensur üben kann, ohne dabei irgendwo sich verdächtig zu machen, dass man das und das nicht mag. Und dann würde ich das gerne noch musikalisch von dir, und dann würde ich sagen, dass Sie von Ihrer Seite Fragen stellen können oder dass wir darüber reden können.
Das hier ist eine Fichtenast. Wie der klingt, da war ich selber dann überrascht. Ich habe da einfach ein bisschen Löcher. Also das ist Ton. Den habe ich erst im Mantel und dann ausgegossen und dann habe ich ein paar Löcher reingebohrt. Dann habe ich mal geschaut, wie der klingt. Und das Stück heißt Wind im Ast. Okay.